Assekurata-Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Assekurata-Podcast. Mein Name ist Markus Kruse, ich bin Geschäftsführer der Assekurata. Und in unserem heutigen Podcast spreche ich mit meinen beiden Gästen über die Herausforderungen in der Nachhaltigkeitskommunikation. Das auf der einen Seite, und als zweiten Aspekt beleuchten wir auch ein wenig die Kundenwahrnehmung auf Seiten der Verbraucher. Hierzu haben wir eingeladen und darf ich ganz herzlich begrüßen Svetlana Thaler-Honold, Leiterin des Nachhaltigkeitsmanagements bei der Gotha. Hallo Frau Thaler-Honold.
Hallo.
Und haben wir eingeladen und darf ich ebenfalls ganz herzlich begrüßen Juliane Löffler, Senior Analystin bei der Assekurata Solutions und Marktforschungsexpertin. Hi Juliane.
Hallo.
Frau Thaler-Honold, erste Frage geht an Sie. Ich denke, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, kann man durchaus sagen, dass es in der gesellschaftlichen, aber auch in der politischen Diskussion durchaus angekommen ist. Nicht zuletzt Diskussionen zum Thema Klimaschutz, aber auch das Heizungsgesetz haben, glaube ich, durchaus dafür gesorgt, dass Nachhaltigkeit in aller Munde ist. Ich würde zunächst jetzt mal aus Ihrer Sicht interessieren, ist das Thema denn auch bei den Kunden in der Versicherungsbranche, sprich bei Ihren Kunden, also den Kunden der Gotha, ist das dort auch schon angekommen?
Ich würde hier ganz gerne unterscheiden, einmal zwischen Unternehmerkunden und Privatkunden. Bei Unternehmerkunden ist es so, dass wir seit einigen Jahren durchaus eine aktive Nachfrage nach dem Thema und nach unserem Nachhaltigkeitsmanagement beobachten. Und diese Nachfragen wurden jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr noch ziemlich verstärkt, und zwar durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das war allerdings auch schon vorher da, vor allem größere Unternehmen, an deren Ausschreibungen wir uns zum Beispiel mit einer betrieblichen Krankenversicherung oder Altersvorsorge mit beteiligen, die fragen manchmal ganz dezidiert mit auch längeren Fragebögen nach unserem Nachhaltigkeitsmanagement nach. Mhm. Bei Privatkunden verhält sich es ein bisschen anders, da ist weniger die aktive Nachfrage zu beobachten. Allerdings, wenn man wiederum die Kunden und Kundinnen befragt, wie wichtig ist ihnen das Thema Nachhaltigkeit oder dass die Gotha sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, dann geben plötzlich sehr viele eben an, dass es ihnen wichtig oder sehr wichtig ist. In unserem Fall, wir haben befragt und dann waren das an die 90%. Aber das ist eben erst, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass es da überhaupt einen Zusammenhang gibt. Und es gibt weniger eben diese aktive Nachfrage danach. Aber grundsätzlich lässt sich auf beiden Seiten sagen, dass die Nachfrage steigt. Das ist auf jeden Fall zu beobachten.
Was ist vermutlich, wenn man jetzt mal die Unterscheidung vornimmt, was ist vermutlich auch nicht ganz einfach jetzt im Umgang damit macht. Also wenn man ein Stück weit unter Beobachtung ist seitens der Privatkunden, aber eben nicht in diesem aktiven Dialog wie mit Ihrem Firmenkunden, glaube ich, kann das durchaus schon anspruchsvoll sein. Aber darum dreht sich ja auch unser heutiger Podcast. Juliane, mich würde mal deine Sicht auf das Thema interessieren. Du beschäftigst dich auch viel mit Verbraucherbefragungen in diesem Kontext. Wie siehst du das?
Ja, ich kann jetzt von unserer Seite eigentlich fast nur die Sicht der Privatkunden spiegeln an der Stelle. Und auch wir haben hierzu einige Umfragen schon durchgeführt, zuletzt vor 2 Jahren unter Kundinnen von Versicherungsunternehmen und wollten da auch einfach, haben die gleiche Frage gestellt, die Sie auch Ihren Kunden gestellt haben. Wie wichtig ist das Thema? Welche Relevanz hat das insbesondere für die Kaufentscheidung? Wir haben eine ähnliche Feststellung gemacht. Es wird jetzt nicht unbedingt aktiv nachgefragt, aber bei der Hälfte der Kunden war das zumindest ein wichtiges Kaufkriterium. Und das schon vor 2 Jahren. Ich würde vermuten, dass das in den nächsten Jahren auch sicherlich nochmal relevanter für die Kunden wird an der Stelle, weil sich auch viele, insbesondere im privaten Kontext, in ihrem persönlichen Lebensumfeld viel mehr und viel intensiver auch mit dem Thema beschäftigen.
Das war jetzt so ein bisschen die Wahrnehmungsseite. Und wenn wir jetzt mal den Fokus auf die Aktivitäten und das Engagement der Branche legen, um mal so ein bisschen was auch ins Doing reinzukommen, da würde mich zunächst mal aus deiner Sicht, Juliane, interessieren, wie sind denn die Versicherer aufgestellt im Bereich Nachhaltigkeit?
Ja, da könnte ich viel ins Detail gehen mit Einzelbeispielen. Was wir aber, denke ich, alle bestätigen können, was wir auch aus unseren Projekten wahrnehmen. Das Thema ist mittlerweile in den meisten Häusern, in nahezu fast allen Häusern, fester Bestandteil der Unternehmensstrategie, der Gestaltung der Geschäftsprozesse, aber auch bei den Produkten spielt das mittlerweile eine sehr große Rolle. Also die meisten Versicherer nutzen die Chancen der Nachhaltigkeit, also nicht nur die Anforderungen, sondern auch die Chancen der Nachhaltigkeit, um ihre Geschäftsprozesse ressourcenschonender zu gestalten, also Stichwort Digitalisierung. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir das insbesondere auch im Produktangebot merken. Also es gibt zunehmend Produkte, die, ja, in der Lebensversicherung lässt sich das, glaube ich, am besten über die Kapitalanlage abbilden, die eben Nachhaltigkeitsaspekte beinhalten. Was wir aber auch feststellen, ist, dass es neben der reinen Produktgestaltung auch viel mehr innovative Versicherungskonzepte gibt. Also bei den Unternehmen beispielsweise, und das nicht zuletzt auch, um die Verbraucher zu motivieren, ja, Schadenprävention und Ressourcenschonung fördern. Ein gutes Beispiel ist ja sicherlich die Schadenunfallversicherung, die nach dem Motto reparieren statt ersetzen spielt. Oder auch in der Krankenversicherung, wo zunehmend mehr Vorsorgeangebote oder Gesundheitsleistungen auch angeboten werden vom Versicherer, die jetzt nicht an ein Produkt gekoppelt sind. Das ist die Produktseite und ja, in der Kundenkommunikation ganz klar. Ich denke, das wird jeder Verbraucher schon festgestellt haben. Da wird eben zunehmend auf die digitalen Kanäle abgestellt, was natürlich eine papierlose Kommunikation auch fördert.
Ja, jetzt waren wir schon fast ein bisschen was im Detail, aber viel lieber richtig ins Detail einsteigen würde ich gerne mit Ihnen, Frau Thaler-Honoldwick. Wir kennen Sie ein wenig was aus dem gemeinsamen Nachhaltigkeitsrating, was wir durchgeführt haben, aber nichtsdestotrotz fände ich es auch mal spannend, natürlich jetzt für Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie einfach mal berichten, was treibt Sie um und ja, was ist Ihr Engagement in dem Bereich? Was machen Sie alles?
Sehr gerne. Also auch bei uns in der Gotha ist Nachhaltigkeit ein Teil der Unternehmensstrategie und unser eigener Anspruch ist es, glaubhaft nachhaltig zu sein. Und was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir Nachhaltigkeit wirklich in alle Teile der Wertschöpfungskette und vor allem auch in unser Kerngeschäft integrieren wollen. Und dazu haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet mit messbaren Zielen und Fristen und haben die auch transparent nach außen kommuniziert. Die ist auf unserer Homepage auch zu sehen, um wirklich Transparenz und auch eben unserem Anspruch der Glaubwürdigkeit auch nachzukommen, um uns auch an unseren eigenen Zielen ganz einfach auch von außen messen lassen zu können. Und an diesen Zielen arbeiten wir uns im Moment ab. Wir entwickeln Maßnahmen zur Umsetzung. Wir motivieren alle Mitarbeitenden, da mitzumachen, weil das ist ja ein riesiger Transformationsprozess. Wenn man wirklich ein Unternehmen komplett auf Nachhaltigkeit trimmen möchte, dann ist das ein Wahnsinnsunternehmen. Und was da ganz essentiell ist wirklich, dass wir die Unterstützung auch von unseren Vorständen dabei haben, dass es irgendwie klar ist, dass es nicht das Hobby vom Bereich Nachhaltigkeitsmanagement ist, sondern dass es wirklich auch von oben gewollt ist und gleichzeitig aber eben, was ich vorher schon kurz erwähnt hatte, eben die Mitarbeitenden zu befähigen und zu motivieren, da mitzumachen, weil wir können ja nicht aus dem Nachhaltigkeitsmanagement heraus eben in alle Bereiche da rein regieren, sondern das muss von da kommen. Auch die Frage eben, was ist sinnvoll an der einen Stelle, wie kann man Prozesse eben optimieren? Das weiß ich ja zum Teil im Detail gar nicht. Deswegen, wir müssen unglaublich viel Schwung entwickeln, damit das wirklich ja zu einer Bewegung wird.
Und schwingt es? Also, wie fühlen Sie sich gut aufgestellt?
Ja, natürlich, mit allen Höhen und Tiefen, die man bei solchen Themen hat. Ich meine, so ein Transformationsprozess geht ja selten linear. Und an manchen Stellen hakt es und man fragt sich, warum? Und manchmal entdeckt man, dass es vielleicht gar nicht an dem Thema liegt, sondern an ganz anderen Sachen. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass man manchmal mit einem bestimmten Bereich irgendwie relativ lange schon dran arbeitet und sich denkt, warum kommt man nicht voran und sich vielleicht auf eine andere Sache konzentriert und dann auf einmal von dort ganz unerwartet eben neue Energie reinkommt. Also da jetzt irgendwie zu behaupten, ne, wir wären da total eben mit unglaublich Energie und direkt auf der Zielgeraden, das wäre auch nicht glaubwürdig. Aber wir bewegen uns und das ist zu spüren.
Ich glaube, zwei Punkte sind mir besonders jetzt aufgefallen, wenn Sie sagen glaubhaft. Ich glaube, da ist es wichtig, dass ein Commitment seitens der Vorstände da ist, um das ganze Thema auch wirklich glaubhaft innerhalb des Unternehmens umzusetzen und auch tatsächlich alle Kolleginnen und Kollegen an der Stelle mitzunehmen. Also das kennen wir ja auch ein Stück weit aus unseren Projekten heraus, dass wenn dieses Commitment vorstandseitig fehlt, dann fällt das mit der Glaubhaftigkeit in der Umsetzung dann durchaus mitunter etwas schwer. Ja,
genau.
Glaubhaft finde ich aber auch deswegen so spannend, weil es uns ein bisschen was in den nächsten Bereich reinbringt, nämlich zu sagen, wie kommuniziert man eigentlich dort? Ja, und da wäre natürlich eine glaubhafte Kommunikation wahrscheinlich auch ein wichtiges Zielbild. Juliane, aus deiner Sicht, wie machen denn Versicherer auf ihr Nachhaltigkeitsengagement aufmerksam? Also was ist dir da aufgefallen aus deiner Marktbeobachtung?
Ja, was wir beobachten, ist ja ein Stück weit auch das, was Frau Thaler-Honnold jetzt schon am Anfang auch angesprochen hat. Es spielt sich vorwiegend, zumindest aktuell noch, auf den Internetseiten, auf den Homepages. Also auf Online-Kanälen spielt sich das ab, die Nachhaltigkeitskommunikation. Da sehen wir zumindest am meisten, vereinzelt hat man auch Fernseh- oder Printwerbung, beispielsweise zu neuen Produkten, wo die dazu genutzt werden, um eben auf das, sag mal, eigene Nachhaltigkeitsbestreben, zumindest in Form von Slogans, aufmerksam zu machen. Wir haben uns auch mal die Internetseiten der Versicherer angeschaut. Und wenn man als Verbraucher auf den Homepages sich umschaut und Informationen zu Nachhaltigkeit oder zu den Aktivitäten der Unternehmen zu finden versucht, sehen wir, dass die Unternehmen da sehr, sehr unterschiedlich noch unterwegs sind. Also es gibt Unternehmen, da muss man schon sehr lange suchen, um auch nur die Pflichtangaben zu den Nachhaltigkeitsrisiken zu finden. Also da ist kein Engagement dargestellt. Auch bei der Unternehmensvorstellung findet man nichts. Dann gibt's Häuser, wo zumindest bei der Unternehmensvorstellung oder direkt auf der Startseite so ein paar Hinweise gefunden werden können zu sozialem Engagement, zu Umweltaktivitäten. Und dann haben wir vereinzelt auch schon Häuser entdeckt, die eine eigene Rubrik dafür aufgemacht haben. Also die diesem Thema wirklich einen besonderen Stellenwert nochmal bei ihrer Unternehmensvorstellung geben und ganz ausführlich darüber informieren, welche Rolle spielt das Thema für sie, was machen sie im Bereich und wie ist das Unternehmen in dem Bereich auch aufgestellt. Und das eben nicht in einer Unterrubrik über mehrere Verlinkungen, sondern sehr prominent wird dem Thema dann eben ja eine Darstellung gewidmet.
Okay, das ist jetzt so ein bisschen dein Blick auf das Thema, also so Blick der Expertin, die natürlich auch
genau
weiß, wo sie hinschauen muss an der Ecke. Mich würde mal deine Einschätzung zur Verbrauchersicht an der Stelle interessieren. Kommt das an? Nehmen die das wahr?
Jein, zum Teil schon, zum Teil auch nicht. Also was wir jetzt so bei der Homepage-Recherche auch schon mal festgestellt haben, weil wir ja doch das eine oder andere Haus schon näher kennen, dass die Unternehmen nicht unbedingt immer das zeigen und nach außen darstellen, was sie wirklich an Aktivitäten auch betreiben. Mhm. Also da entsteht schon mal auch für uns als Experten so ein Stück weit ein Widerspruch. Und der besteht auch teilweise aus Kundensicht. Auch hierzu haben wir eine Umfrage durchgeführt Ende letzten Jahres, wo wir uns eben genau der Frage gewidmet haben, wie nachhaltig werden die Versicherer wahrgenommen. Vielleicht ein paar Rahmendaten. Das waren 4.700 Versicherungskunden, die wir befragt haben, zu 69 Versicherern aus den drei Sparten Leben, Kranken und der Schadenunfallversicherung. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis vorweg, das Ergebnis war insgesamt recht positiv. Also in der Umfrage lag die durchschnittliche Einschätzung spartenübergreifend der Kunden zur Nachhaltigkeit ihres Versicherers bei rund 65 von 100 möglichen Indexpunkten, was an sich schon mal ein sehr, sehr guter Wert ist.
Okay, das heißt, kurze Zwischenfrage, daraus kann man dann im Prinzip schließen, dass die Verbraucher, Kundinnen, Kunden mal grundsätzlich schon irgendwo der Versicherungsbranche attestieren, dass sie entsprechend nachhaltig ist, ja?
Genau.
Oder aus ihrer Wahrnehmung heraus nachhaltig ist. Okay.
Das signalisiert auf alle Fälle, weil es über 50 Punkte ist, signalisiert das schon mal eine sehr positive Wahrnehmung aus Verbrauchersicht. Mhm. Was jedoch auffällig war in der Umfrage, wenn man sich die Einzelergebnisse der Unternehmen anschaut, ist, dass in jeder Sparte ein sehr heterogenes Bild entstanden ist, ja, mit Blick auf die Einzelwerte der Unternehmen. So lag beispielsweise die Spannweite zwischen dem besten und dem schlechtesten Wert in den jeweiligen Sparten zwischen 14 und 28 Punkten. Also das ist schon ein sehr, sehr deutlicher Abstand, den die Unternehmen da teilweise eingenommen haben. Und am größten war der Abstand in der Lebensversicherung. Mhm. Nur um hier vielleicht mal eine Zahl zu nennen, damit man sich das besser vorstellen kann. Der schlechteste Wert lag bei 45 Punkten und der beste Wert deutlich über dem Durchschnitt bei 73 Punkten. Ein ähnliches Bild haben wir in der Schadenunfallversicherung. In der Krankenversicherung ist der Abstand, beträgt ja nur 14 Punkte. Da hatte der schlechteste Wert zumindest schon 58 Punkte, also war relativ nah schon an dem Spartendurchschnitt dran. Und der beste Wert lag bei 72 Punkten. Mhm. Also das ist das eine, ein sehr heterogenes Bild. Der andere Punkt ist, und das ist jetzt keine wissenschaftliche Bestätigung, sondern das ist so ein Eindruck, der entstanden ist auf Basis der Ergebnisse. Aus Kundensicht besteht scheinbar in allen drei Sparten ein Zusammenhang zwischen der Unternehmensgröße und der Einschätzung der Nachhaltigkeit der Versicherer. So befanden sich unter den Versicherern mit den besten Werten tendenziell große Gesellschaften, also gemessen an den gebuchten Bruttoprämien, und Schlusslichter bildeten in den meisten Fällen kleinere Häuser, beispielsweise auch die Gotha mit ihrem Sach- und auch Lebensversicherer erreichte da ja 59 beziehungsweise 60 von 100 Punkten, was sich durchaus um den Durchschnitt rum bewegt, aber eben auch kein Top-Ergebnis an der Stelle darstellt.
Das heißt, man kann durchaus sagen, dass so ein bisschen was auch ein Image-Transfer stattfindet. Also wenn ich jetzt mal Größe gleich Sicherheit setze und vielleicht diese Sicherheit dann auch ein wenig mit Nachhaltigkeit, zumindest wenn es jetzt bei einem Lebensversicherer auch um die Nachhaltigkeit meiner Altersvorsorge geht, könnte man so einen Rückschluss ziehen. Das heißt, so einen Effekt gibt es aus deiner Sicht an der Stelle durchaus, ja.
Das ist unsere starke Vermutung, dass es ein Stück weit auch imagegetrieben ist. Also wir vermuten, dass Versicherer, die bereits ein sehr gutes Image haben, seit vielen Jahren vielleicht auch am Markt bestehen, relativ große Häuser sind das in der Regel, dass die es gegebenenfalls leichter haben. Nicht, dass sie besser aufgestellt sind, auf keinen Fall, sondern dass sie es leichter haben, dann auch in diesem Bereich das Thema an die Kunden eben zu transportieren.
Okay. Frau Talon, Sie haben jetzt eigentlich ja beide Disziplinen in der Verantwortung als Gotha, auf der einen Seite glaubhafte Maßnahmen aufzusetzen, auf der anderen Seite aber auch glaubhaft zu kommunizieren und diese Maßnahmen natürlich auch nach draußen zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu tragen. Jetzt würde mich auch Ihre Sicht auf die Ergebnisse dieser Befragung und auch ein Stück weit auf die Gesamtdisziplin, also auf der einen Seite Maßnahmenebene und auf der anderen Seite die Kommunikationsebene, interessieren.
Ja, erstmal waren oder sind die Ergebnisse ja erstmal einfach nicht schön, ne? Das kann man ganz einfach so sagen. Aber sie sind auch nicht ganz so überraschend, das muss ich auch zugeben, weil wir befragen ja auch immer wieder unsere Kundinnen und Kunden und letztendlich kommen wir zu ähnlichen Ergebnissen. Was uns dazu verleitet hat, natürlich auch schon darüber nachzudenken, welche Maßnahmen wir ergreifen können, um besser noch unsere Maßnahmen, die wir tatsächlich auch umsetzen, an die Kundinnen und Kunden zu bringen. Andererseits muss ich sagen, schlimmer wäre ja für mich der Vorwurf, wir würden zu viel kommunizieren und hätten zu wenig Substanz dahinter, nämlich diesen Vorwurf des Greenwashings. Das ist ein Vorwurf, da ist es ganz schwer dagegen dann anzuarbeiten. Da kommt ein Vertrauensverlust damit einher, den wird man so schnell nicht wieder los. Bei uns ist es ja umgekehrt, wir tun was und wir kommunizieren da nicht gut genug darüber. Das ist ein Auftrag, ne? Das ist ein Auftrag, den nehme ich wahr, den nehme ich ernst, aber den kann man ja auch angehen. Da muss man halt seine Maßnahmen verstärken, ne? Und sich überlegen, wo sind die Kundenkontaktpunkte, wo ist es sinnvoll, wo bietet sich's an, ja, um dann da einfach mehr Energie reinzustecken.
Greenwashing, finde ich, ist nochmal ein sehr spezielles Thema, da kommen wir auch am Ende nochmal drauf. Sie sagen, erstmal sind die Ergebnisse nicht schön, die Sicht kann ich nachvollziehen, wobei es ja genauso blöd wäre, wenn Sie gar nichts an Maßnahmen vorzuweisen hätten, ja. Was aber ja gar nicht der Fall ist, weil Ihr Engagement, das hatten Sie ja eingangs geschildert, durchaus umfangreich ist. Das heißt, Sie müssen sich nicht mehr so sehr über die Maßnahmendisziplin Gedanken machen, sondern Sie müssen sich über die Kommunikationsdisziplin an der Stelle Gedanken machen, was ich schon mal deutlich einfacher finde, als wenn man noch Maßnahmen aufsetzen müsste. Mhm. Wie können wir uns das eigentlich konkret vorstellen, Nachhaltigkeitskommunikation? Also kommt das aus Ihrem Bereich heraus? Ist das etwas, was Sie gemeinsam mit der Unternehmenskommunikation machen? Das würde mich einfach mal interessieren.
Mhm. Also bei uns, in unserem Haus, ist es ja so, dass Nachhaltigkeit eben nicht in der Unternehmenskommunikation angesiedelt ist. Das ist ja auch in manchen Häusern der Fall. Ja. Wir arbeiten natürlich sehr eng mit der Unternehmenskommunikation zusammen. Wir müssen die Inhalte liefern. Die Unternehmenskommunikation hat den Job, das nach außen zu tragen. Wobei man auch dazu sagen muss, Unternehmenskommunikation ist zumindest bei uns im Haus, dass es vor allem da um die Presse und die Öffentlichkeitsarbeit geht. Die Wahrnehmung allerdings beim Kunden und bei den Kundinnen, oder sagen wir mal so, die Schnittstelle zum Kunden, die ist ja dann eher sogar im Bereich Vertrieb und möglicherweise zum Beispiel auch in der Schadenregulierung. Aber da erreichen wir ja eigentlich, da haben wir den direkten Kontakt zum Kunden. Und deswegen ist es eigentlich vor allem, wenn wir da mehr hinwollen, dass die Kundinnen und Kunden über unser Engagement Bescheid wissen, müssen wir viel mehr im gesamten Vertriebsressort und in der Schadenabwicklung eben Maßnahmen aufsetzen, damit wir bei den ohnehin bestehenden Kontakten das Thema auch platzieren können.
Ja, verstehe. Julian, hast du noch eine ergänzende Sicht auf dieses Diskrepanzthema, was wir gerade diskutieren? Also zu sagen, wie kommt es eigentlich, dass die Wahrnehmung auf der einen Seite so ist, obwohl man vielleicht eigentlich ein recht volles Maßnahmenbündel an der Ecke hat? Es kann sich ja nicht alles alleine aus dem Thema Image-Transfer an der Ecke erklären.
Das auf keinen Fall. Das, was wir an der Stelle feststellen, ist, dass das ein sehr komplexes Thema ist und für die Versicherer auch nicht ganz einfach ist, zu erkennen, was sind Themen, die unsere Kunden und Kundinnen wirklich interessieren. Worauf setzen unsere Kunden den Schwerpunkt? Das hatten wir ja eingangs schon mal so ein Stück weit besprochen. Was gehört eigentlich zur Nachhaltigkeit? Was ist den Verbrauchern wichtig? Auch hierzu haben wir einige Erkenntnisse schon aus Umfragen gewinnen können. Und ja, wenig überraschend ist jetzt für die eigene Lebenseinstellung, für das eigene Nachhaltigkeitsengagement, sehen die Verbraucher Umweltthemen und soziale Aspekte wirklich im Vordergrund. Wir hatten aber auch in einer der letzten Umfragen, haben wir die Erkenntnis auch gewonnen, dass in Bezug auf den Versicherer, mit Blick auf den Versicherer, dass eher Themen sind, die eine geringe Relevanz haben. Also die sind nicht an erster Stelle, sondern da kommen Themen eben wie Langfristigkeit, Dauerhaftigkeit und vor allem Fairness eher ins Spiel, was eben das Nachhaltigkeitsengagement des Versicherers aus Kundensicht ausmacht. Und nichtsdestotrotz müssen eben die klassischen umweltsozialen Themen auch bedient werden. Aber ich denke, dass der Weg, den Frau Thaler-Honnold da skizziert hat, eben über die zentralen Kontaktpunkte, eben Fairness, Langfristigkeit, Dauerhaftigkeit, Bestand darzustellen, eines der zielführendsten Instrumente sein kann.
Ja, verstehe ich, wobei das jetzt alles Werte sind, ne? Also dann bin ich im Prinzip so ein bisschen was in dieser Wertekommunikation, aber letztendlich geht es ja auch darum, irgendwo Maßnahmen und die individuelle Aufstellung und das Engagement irgendwo zu kommunizieren. Da würde mich jetzt nochmal Ihre Sicht interessieren, Frau Thaler-Honnold. Was sind eigentlich Punkte, wo Sie sagen, hey, die sind wirklich zu komplex in der Kommunikation? Also wenn wir jetzt meinetwegen mal in die Tiefen der Anlagerichtlinie der Kapitalanlage einsteigen, das ist mit Sicherheit nochmal ein ganz anderer Detaillierungsgrad, als wenn ich jetzt von der Blümchenwiese an der Ecke berichte, wobei substanziell natürlich ein kleiner gradueller Unterschied zwischen beiden Themen dabei ist. Mich würde dann nochmal Ihre Sicht interessieren, zu sagen, was kann ich eigentlich kommunizieren? Was ist auch verständlich und hat auch Substanz? Und wo hört es eigentlich auf, weil es wirklich echt ins Detail geht? Vielleicht mit einem Firmenkunden, der sich selber in seinem eigenen Unternehmen auch mit diesen Themen beschäftigt.
Ja, Sie haben da eine sehr wichtige Herausforderung angesprochen. Und zwar die Komplexität, die ja dem Thema Versicherungen innewohnt und dem Thema Nachhaltigkeit genauso. Und wenn man eben diese beiden Themen vereint, dann hat man wirklich ja ein hochkomplexes Thema. Eigentlich, um wirklich zu verstehen, was wesentlich mit Bezug zur Nachhaltigkeit bei Versicherungen ist, das setzt voraus, dass man eigentlich sich schon mal mit dem Thema, mit der Funktionsweise, mit dem Modell Versicherungen überhaupt auseinandergesetzt hat. Und das haben ja die wenigsten Verbraucher. Zum Beispiel eben, was Sie schon genannt hatten, der größte Hebel und das Allerwichtigste, was wir als Versicherer beitragen können, ist die Kapitalanlage. Und zwar auch unabhängig von der Lebensversicherung. Aber das einem Kunden, einer Kundin, einer Kfz-Versicherung erstmal klar zu machen, das greift irgendwie viel zu weit. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn man das zu sehr verkürzt, dass man eigentlich am Thema vorbeigeht. Natürlich kann man ganz einfach, und das machen auch viele Versicherer, zum Beispiel kommunizieren, wenn du einen Vertrag bei uns abschließt, dann pflanzen wir einen Baum. Und das versteht irgendwie jeder, ne? Da wird ein Baum gepflanzt, wenn ich einen Vertrag abschließe. Und nichts gegen Baumpflanzungen. Ich liebe Bäume. Aber das ist nicht der wirkliche Hebel einer Versicherung. Und irgendwo wird man da dem Thema auch nicht wirklich gerecht dabei. Auch wenn man es damit natürlich in irgendeiner Weise emotionalisieren und visualisieren kann. Insofern ist das Thema Nachhaltigkeitskommunikation oder Aufklären zum Thema Nachhaltigkeit hängt viel damit zu tun, dass wir auch das Thema Versicherungen einfach besser erklären, hier viel transparenter werden und dann ein Stück weit Aufklärungsarbeit leisten. Und auch das ist eigentlich eine wichtige Aufgabe für uns als Versicherer. Und dann können wir es auch mit dem Thema Nachhaltigkeit koppeln. Und am Schluss sind es gar nicht so ganz komplexe Sachen. Wenn man kann das schon runterbrechen. Man kann zum Beispiel aufklären darüber, eben, dass Prävention das Allerwichtigste ist, und zwar unabhängig davon, ob das jetzt in der Gesundheit ist oder in Schaden und Unfall. Weil ganz einfach jeder Schaden, der nicht entsteht, ein toller Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit ist. Ich kann auch als Versicherer erklären, dass ich die nachhaltige Lebensweise meiner Kundinnen und Kunden dabei unterstütze, indem ich eben diese, sei es jetzt Wärmepumpe oder Solaranlage oder so, indem ich die mitversichere in der Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung. Da gibt es schon wirklich auch Ansatzpunkte, die man mit etwas Mühe, aber durchaus so darstellen kann, dass es verständlich ist. Aber es ist schon eine Herausforderung.
Liegen eigentlich Erkenntnisse vor, wie sich Verbraucher und Verbraucherinnen in diesem Kontext informieren? Liegen Ihnen da Erkenntnisse vor? Beziehungsweise die Anschlussfrage dann auch an dich, Juliane. Hast du da Befragungserkenntnisse?
Also für uns als Gotha können wir das nicht direkt sagen. Ich muss echt, ich hatte aber, als Sie mir das gerade gefragt hatten, dachte ich mir, okay, man könnte das tatsächlich mit in diese Kundenkommunikation, in die Kundenbefragung mit aufnehmen. Das ist ein super Hinweis. Das werde ich auf jeden Fall machen.
Gerne.
Danke. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir halt beobachten, dass viele Kundinnen und Kunden sich zumindest vor Vertragsabschluss erstmal groß im Internet informieren, um dann aber gerne, wenn sie sich dann schon informiert haben und ein, zwei Versicherungen herausgesucht haben, sich dann doch ganz gern nochmal, oder je komplexer das Produkt ist, aber umso mehr dann persönlich beraten lassen von dem Vermittler. Das heißt also, man muss auf jeden Fall, und natürlich bei den Vergleichsportalen, ne? Vergleichsportale, ja. Internet an sich, und dann aber geht es dann doch zum Berater häufig.
Ja. Julian, hast du Erkenntnisse aus Befragung?
Wir haben noch nie die Frage aufgeworfen, wie sich Kunden über die Nachhaltigkeit ihres Versicherers informieren. Aber wenn es um den Vertragsabschluss geht, da ist der Online-Kanal die erste Adresse. Also der spielt in der kompletten Customer Journey bis hin zur Kaufentscheidung eine große Rolle. Nichtsdestotrotz haben wir in der Umfrage vor 2 Jahren auch festgestellt, dass sich die, und das bestätigt ein Stück weit das, was Frau Thaler-Honnold jetzt auch gerade gesagt hat, dass sich die Kunden in dem Bereich nicht nur mehr Engagement seitens des Versicherers wünschen, also mehr Nachhaltigkeitsengagement, sondern auch mehr Beratung zu diesem Thema. Und da ist es natürlich besonders wichtig, auch den Vertrieb mit abzuholen, mit einzubinden und eben auch das Werteverständnis in den Vertrieb reinzubringen, damit es auch entsprechend kommuniziert werden kann.
Das ist jetzt eine super Überleitung, auch ein Stück weit zu meiner nächsten Frage, Frau Thaler-Honnold. Sie hat nämlich eben das Stichwort auch schon mal gesagt, als Sie Ihren selbstständigen Außendienst dort erwähnt haben. Wie gelingt das eigentlich? Also kann man den selbstständigen Außendienst auch ein wenig zum Nachhaltigkeitsbotschafter machen?
Das ist das große Ziel natürlich. Wie Sie aber schon sagten, selbstständiger Außendienst bedeutet, dass er eben selbstständig ist. Das heißt, wir können da Angebote schaffen.
Aber natürlich wird dieser selbstständige Außendienst ja auch durch eine Gotha unterstützt. Ja. Also ich spreche jetzt nicht über den Maklervertrieb, der sicher auch irgendwo unterstützt wird, sondern halt wirklich über die gebundene Organisation. Fließen die Nachhaltigkeitsmaßnahmen dann auch in Bereiche rein, wie, man kann es ja, die Agenturausstattung wäre zum Beispiel ein Bereich, oder auch Außenweiterbildung, also muss noch jede Schulungsunterlage irgendwo in Papier gedruckt werden. Das ist auch alles mit auf der Agenda bei Ihnen vermutlich, oder?
Ja, selbstverständlich. Also wir sind gerade dabei. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, eben zu sagen, wir gehen von innen nach außen. Das heißt, erstmal die Themen, die Inhalte schaffen, dann auch unsere Mitarbeitenden in der Gotha zu befähigen, zu aktivieren, zu inspirieren. Und jetzt von innen nach außen. Wir sind jetzt gerade wirklich so weit, wo wir sagen, ja, wir haben eben Produkte, wir haben Maßnahmen, wir haben Schulungsangebote. Jetzt gehen wir wirklich verstärkt eben auch zu unserem selbstständigen Außendienst. Und das geschieht natürlich ohnehin bei allen Produkteinführungen, bei den Schulungen. Wenn wir da Nachhaltigkeit in den Produkten haben, dann wird es automatisch natürlich mitgeschult. Aber wir haben auch ganz explizite Schulungen. Wir haben zum Beispiel eingeführt eine Schulung zum zertifizierten Nachhaltigkeitsberater. Das ist natürlich dann für diejenigen, die da schon eine intrinsische Motivation mitbringen, weil es erfordert einiges an Motivation, an Aufwand. Aber das Angebot ist da. Und dann haben wir bei uns natürlich auch bei uns heißt das SAD-Net, das ist das Intranet für alle selbstständigen Außendienstmitarbeiter, und da haben wir auch eine Rubrik Nachhaltigkeit. Wir lassen auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Außendienst, die sich da engagieren, lassen wir sie auch gerne zu Wort kommen, zum Beispiel in unserem Nachhaltigkeitsbericht, in denen wir ihnen auch eine Bühne bieten und ihnen eben sie auch darstellen. Ja. Diejenigen, die das auch wollen, um damit auch zu motivieren und zu begeistern und so einen kleinen Wettbewerb vielleicht auch so zu schaffen. Ja, und viel ist aber, genau, natürlich auch, dass wir Werbemittel zur Verfügung stellen, die eben nicht das Plastik-Wegwerfzeug ist, sondern schon hochwertig und nachhaltig produziert. Und wichtig ist wirklich, immer wieder dran zu arbeiten, dass, ja, das weiterzugeben, dass es wirklich eine Chance ist und zu inspirieren und dass es irgendwo auch Spaß macht. Also, dass man wirklich auch einen Sinn dabei sieht, weil ja nur dann auch letztendlich von dort weiter der Transfer zum Kunden kommt. Ja. Das können wir ja nicht aufoktroyieren, sondern es muss ja auch von denen wirklich gelebt und mit Begeisterung weitergegeben werden.
Aber im Prinzip sind ja eigentlich beides Change-Themen. Also das, was Sie gerade gesagt haben, trifft ja vermutlich auch auf den Innendienst. Also nehme ich jetzt mal alle Kolleginnen und Kollegen in der Zentrale. Auch da ist es wahrscheinlich irgendwo ein Change-Thema gewesen, zu sensibilisieren, für Maßnahmen zu begeistern, mitzunehmen, die Menschen hinter die glaubhaften Ziele zu vereinen. Also vermutlich ist es letztendlich, macht es für Sie eine große Unterscheidung, ob man jetzt über ein Change-Thema im Innendienst oder im Außendienst spricht? Vermutlich ist der Außendienst doch ein bisschen was ferner. Ne?
Ja, so ist es.
Ja. Weil man sie nicht jeden Tag in der Zentrale hat. Ja.
So ist es. Okay. Und genau, sie sind selbstständig, sie sind nicht direkt bei uns angebunden und umso mehr müssen wir wirklich mit motivierenden Formaten arbeiten. Ja. Ne?
Dann komme ich jetzt eigentlich zu meinem letzten Punkt. Das Stichwort ist eingangs schon mal gefallen und ich hatte gesagt, das kommt am Ende in jedem Fall noch, weil wenn man über Kommunikation spricht, muss man auch über das Thema Greenwashing sprechen. Frau Thaler, wo sind denn für Sie so die, ich will es nicht sagen, die Grenzen des guten Geschmacks, aber wo ist für Sie wirklich die Grenze, was das Thema Kommunikation im Bereich Nachhaltigkeit anbetrifft? Also wo sagen Sie, das ist eigentlich schon ein bisschen was über der Linie und eher im Greenwashing-Bereich?
Ja, das Thema Greenwashing ist erstens wirklich eine große Gefahr, weil da unglaublich viel Vertrauensverlust damit einhergehen kann. Und Greenwashing kann man einerseits so definieren, dass man eine Sache sozusagen grün anstreicht, die überhaupt nicht grün ist. Das andere ist aber auch, dass man seine Kommunikation auf eine vereinzelte und eine kleine Maßnahme lenkt, die unglaublich schön und nachhaltig und gut kommunizierbar ist, während man aber eigentlich sein Geschäftsmodell weiterhin so betreibt wie vorher, nämlich nicht unglaublich grün. Ich glaube, dass es auch ein Grund ist, warum wir sehr vorsichtig waren in der Kommunikation und wieso wir wirklich erstmal Jahre dazu mitverbracht haben, eben diese große Substanz zu schaffen, um wirklich das, was wir nach außen kommunizieren wollen und tun, dass das einfach belegt ist. Und ja, da ist es eben das, was wir vorher, wo ja eben dieses Stichwort schon mal gefallen ist. Ne? Also mir ist es lieber, jetzt verstärkt an den Kommunikationsmaßnahmen zu arbeiten, während ich die Umsetzungsmaßnahmen entweder schon begonnen habe oder schon umgesetzt habe, als dass ich eben jetzt irgendwie einzelne Maßnahmen herausziehe und damit groß nach außen gehe.
Ja. Jan, hast du noch eine ergänzende Sicht auf das Thema Greenwashing?
Ja, insofern, als dass das Thema der Kundenkommunikation an dieser Stelle oder in diesem Kontext, Frau Thaler-Honnold hat es schon gesagt, irgendwie vorhin, es ist sehr komplex, nicht nur Versicherungen sind komplex, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit doch mit gewissen Herausforderungen auch verbunden ist. Wir haben es mit sehr verschiedenen Interessen und vor allem ganz unterschiedlichen Kenntnis- und Wissensständen bei den Kundinnen und Kunden zu tun. Und diese verschiedenen Herausforderungen oder diese verschiedenen Dimensionen müssen dann auch entsprechend bedient werden, sowohl inhaltlich als auch irgendwie über die verschiedenen Formate und Kanäle, über die Kundinnen und Kunden auch angesprochen werden wollen. Also das ist die große Herausforderung und da gibt es nicht die eine richtige Lösung. Ich denke, der Schlüssel liegt am Ende darin, neben der transparenten Kommunikation, also keine Kurzdarstellungen, keine falschen Versprechen, nicht zu viel darstellen, vor allem eine direkte und ehrliche Kommunikation, auch im Sinne, tu Gutes und sprich darüber, also das darzustellen, was man tut, und das jetzt nicht, ich sage jetzt mal, hinten runterfallen zu lassen. Ich glaube aber, das Zweite ist auch, ein Kundenerlebnis zu schaffen und die Kundenerlebnisse, Stichwort Schadenregulierung, Rechnungseinreichung dann auch zu nutzen, um immer wieder Impulse auch zu setzen. Und da bedarf es keinen großen Text und kein, ich sage mal, vielen Darstellungen und Werbung auf der Homepage, sondern das kann man wirklich direkt und zeitnah auch erfüllen.
Ja. Ganz herzlichen Dank. Zunächst mal für die Antwort, aber auch ganz herzlichen Dank ganz grundsätzlich an dich, Juliane, für die vielen Einblicke auch aus den Befragungen und von der Verbraucherseite und ganz im Speziellen auch an Sie, Frau Thaler-Unold, insbesondere für die Einblicke in das Tun und Wirken der Grota. Das fand ich für mich sehr spannend. Ich glaube, was gut rübergekommen ist, dass Sie wirklich, Sie hatten das eingangs schon gesagt, sehr glaubhaft eben Ihre Maßnahmen aufsetzen und auch da sehr engagiert arbeiten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass vor lauter glaubhaften Maßnahmen, dass man die Kommunikation nicht vergisst. Ich glaube, Sie haben eine ganze Menge zu kommunizieren an der Ecke aus dem Gotha-Konzern. Von daher nochmal, ja, vielen Dank an Sie beide.
Danke an Sie, Herr Kruse. Danke, Frau Löffler.
Dankeschön.
Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch an Sie ein großes Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und sage alles Gute und bis bald. Tschüss.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter assicurata.de. Hören Sie in 2 Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse.